Wir haben heute schon die Lesung gehört aus dem Philipperbrief, Kapitel 3. Das hat der Paulus geschrieben. Das ist jetzt schon ein bisschen her, deswegen lese ich uns noch einmal den ersten Satz aus dem, was Paulus geschrieben hat. Philipper 3, Vers 7. Alles, was mir damals als Vorteil erschien, sehe ich jetzt von Christus her als Nachteil. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Die Konfis haben uns das ja gerade vorgespielt, so Lotto spielen. Das hat so eine Verheißung. Ich weiß nicht, ob das selber Lotto spielt. Ich wusste, dass meine Eltern haben das gemacht. Ich durfte als Kind immer zur Lottoannahmestelle, so mit diesem Schein dahin. Und dann war man so ganz gespannt bei 6 aus 49. Hat man die richtigen Zahlen getroffen, waren endlich mal ein paar richtige dabei. Und irgendwo war ja im Hintergrund immer so diese Hoffnung. Hoffentlich sind mal alle 6 richtig, am besten noch die Superzahl dazu. Und wie gut wäre das? Also was wäre das für ein großer Gewinn? Was man sich alles kaufen könnte. Also das war jetzt eher ein E-Auto, so leise, wie das hier durch die Gegend gefahren ist. Aber das waren so die Vorstellungen, Griechenland-Urlaub, E-Auto von den Konfis. Wissen die, was so deine Vorstellung ist? Aber das lädt ja irgendwie ein zum Träumen. Und doch, so ein großer Geldgewinn und alles, das ist irgendwie relativ, also es ist nie weg, ne? Aber es ist weniger wert, wenn man eben krank wird, wenn irgendwas passiert, was man nie will, wenn eine Familie zerbricht, Geld ist noch da, okay, es bedeutet Annehmlichkeiten, aber wie schnell kann man doch auch andere Dinge wieder gewinnen? Wie gut wäre es, einen Hauptgewinn im Leben zu haben, den ich genießen kann, den Hauptgewinn, wenn auch Dinge passieren, die nicht gut sind, egal was im Leben auf mich zukommt. Und darum soll es heute Morgen gehen, um den Hauptgewinn meines Lebens. Da habe ich 3 Gedanken dazu. Das erste ist, ein Hauptgewinn, von dem ich reden will, ist die beste Entscheidung des Lebens. Das zweite ist die beste Hilfe sogar im Leiden. Und das dritte, ein Hauptgewinn, von dem ich reden will, hat eine oder die beste Perspektive auf Zukunft hin. Ich fange mal mit der besten Entscheidung des Lebens an. Das war die beste Entscheidung meines Lebens. Vielleicht hast du den Satz selber schon mal gesagt oder von Leuten gehört oder nur gedacht. Es gibt Menschen, die diesen Satz sagen, die meinen damit den Partner. Also die haben jemanden im Leben gefunden, wo er sagt, du warst die beste Entscheidung meines Lebens. Schön ist, wenn man das noch 15, 20 oder 30 schon immer noch so mit einem Lächeln sagen kann und nicht mit so einem sarkastischen Ton, Unterton, sondern so wirklich ehrlich von Herzen, beste Entscheidung meines Lebens. Manchmal sagt man das bei der Berufswahl. Also habe ich Leute schon sagen hören, diesen Beruf zu wählen oder dorthin zu gehen, das war die beste Entscheidung meines Lebens, weil es einfach sehr erfüllend ist. Paulus sagt, ich habe auch die beste Entscheidung meines Lebens getroffen und alles andere, was ich so vorher an Entscheidung getroffen habe, erachte ich als Dreck. Ja, sogar als Schaden für mein Leben. Und das sagt Paulus, nachdem er ein Leben mit Jesus begonnen hat. Denn der Paulus hat eine dramatische Lebensveränderung erfahren. Wie kommt es dazu, dass jemand, und der war sehr selbstbewusst, er hat ein großes Ego, wie kommt es, dass jemand wie er so etwas sagt? Paulus hat eine Vorgeschichte, der hieß früher Saulus, er war ein Jude, er war sehr eifrig im Glauben für Gott unterwegs und er war so eifrig, dass er gesagt hat, alle, die nicht das glauben, was ich glaube, die werden verfolgt, die nicht meiner Glaubensrichtung folgen. Und er gehörte zu einer besonderen Gruppe. Da gab es nicht so viele davon, Pharisäer, möglicherweise nur 6.000 Leute zu seiner Zeit gab es, die zu dieser Gruppe gehört haben. Also so ein auserwähltes Elite-Ding. Und dann ist er wieder mal auf so eine Unternehmungstour, wo er denkt, werden mal wieder ein paar Leute verfolgt. Und da tritt ihm Jesus in den Weg. Paulus beschreibt es später wie so ein helles Licht, das sein ganzes Leben verändert hat. Er fällt zu Boden, die Leute drumherum, die sehen Jesus nicht, die sehen nur, irgendwas passiert gerade mit Saulus. Und Saulus hört die Stimme von Jesus, die zu ihm sagt, Saul, Saul, du verfolgst mich. Moment, was hat Saulus gemacht? Der hat die Gemeinde von Jesus verfolgt, also Leute, Menschen, die töten lassen teilweise oder mindestens ins Gefängnis werfen lassen. Und Jesus sagt, du verfolgst nicht die Gemeinde, irgendwelche Leute, sondern mich. Und ich habe aber mit dir etwas vor. Und dafür muss ich dich einen Moment zur Seite nehmen. Paulus blindet ein paar Tage. sitzt in der Kammer, wird irgendwo hingeführt, kann plötzlich nicht mehr das tun, was er macht, ist so ein Richter. Ich weiß nicht, ob der muskelbepackt war, aber schon so, der wusste im Leben, was er will. So ein Alpha-Tier geht voran, jetzt sitzt er, kauert in der Kammer, kann nichts mehr sehen. Und plötzlich ist die Frage, was mache ich denn jetzt mit meinem Leben? Und Paulus sagt dann später, das war dieser Moment, als ob ihm plötzlich die Augen geöffnet wären. Also er kann dann wieder sehen nach ein paar Tagen, nachdem Jesus jemanden vorbeischickt aus der Gemeinde, der für ihn betet. Und Paulus sagt, jetzt ist mein Leben anders. Ich habe die Schönheit Gottes gesehen. Was ist im Leben von Paulus anders geworden? Also er hat einen neuen Namen gekriegt, hieß Saulus, dann Paulus. Aber sein Stolz ist gebrochen. Paulus hat gedacht, ich bin was Besseres. Ich gehöre zu einer Elitegruppe, ich weiß alles, ich kann alles und ich habe immer alles richtig gemacht. Und er war sogar der Meinung, damit Gott zu dienen. Und dann tritt Jesus in sein Leben und verändert seine Sichtweise auf alles. Er sagt, ab jetzt ist die Grundlage meines Lebens, mein Hauptgewinn, Jesus Christus und der Glaube an ihn. Paulus macht jetzt nicht mehr stark, was er alles richtig macht, wo er selber immer Kraft hat und Pläne. Selbst gute Sachen, die er vorher getan hat, wird auch Saulus Sachen total gut gemacht haben in seinem Leben. Selbst darauf sagt er, bin ich nicht mehr stolz. Es kommt nicht mehr darauf an, was ich tue, sondern darauf an, wer Jesus Christus ist und was er für mich getan hat. Und diese Begegnung hat sein Leben auf den Kopf gestellt und er sagt, das hat mir wirklich Frieden gebracht. Jesus Christus zu kennen heißt, ihn als wichtigste Person in meinem Leben zu achten. Es gibt im Fernsehen eine Serie, wenn du ProSieben, glaube ich, ProSieben Max oder so gerade guckst, ist so, werden ja immer Serien wiederholt, die vor ein paar Jahrzehnten mal gelaufen sind. Da gibt es eine Serie, die heißt Two and a Half Men. Und dort geht es in der Serie um zwei Männer, sind zwei Brüder, die in so einer großen Villa wohnen. Der eine ist nicht so erfolgreich, der andere, der hat ein paar Jingles geschrieben, damit Millionen gemacht und kann jetzt gut leben. Und beide versuchen eigentlich das Hauptinhalt ihres Lebens, eine gescheite Frau zu finden. Die gehen mit Frauen nicht so gut um. Und der eine ist auch getrennt und der hat einen Sohn. Und der lebt mit im Haus und das sieht man an dem schon, der eifert diesen Männern nach. Alkohol, Frauen, so alles, was man macht. Alles so ein bisschen auf lustig gemacht, so eine Serie. Dieser junge Mann in dieser Serie, der ist im wahren Leben zum Glauben an Jesus gekommen. Und ab irgendeiner Staffel, ich habe nicht genau nachgeguckt, in welcher Staffel, das fehlt ja plötzlich in der Serie. Dieser Halfman, halbe Mann, ist halt nur Jugendlicher. Warum? Er hat gesagt, ich habe Jesus kennengelernt und ich habe gecheckt, das, was diese Serie an Werten vertritt, was sie überhaupt macht, es ist Dreck. Und ich verzichte auf Geld. Und die haben viel Geld für diese Serie gekriegt und ich spiele dann nicht mehr mit. Ab sofort will ich mein Leben Jesus widmen. Alles andere nicht mehr. Und ich schäme mich eigentlich auch dafür, sagt er, für das, was ich da spiele. Jesus ist der Hauptgewinn des Lebens, sagt Paulus, sagt dieser Schauspieler. Es ist aber auch die beste Hilfe, wenn es schwierig ist. Weil das Leben ist nicht immer nur so Lottogewinn. Es gibt nur gute Tage, nicht nur Griechenland, 30 Grad, oder man ist auch mit 20 Grad zufrieden heute. Ne? Es gibt da eben auch die anderen Tage. Und Paulus schreibt, dass Christ zu sein etwas Großartiges ist und er ist sogar freiwillig bereit, Leiden und Schwierigkeiten auf sich zu nehmen. Was meint er damit und warum kommt Paulus zu solchen Sätzen? Also ich glaube, heute ist keiner hier, der sagt, ach ja, so ein paar Leiden diese Woche, das wäre super. Also so auf Arbeit, so... Da hätte ich frisch Lust drauf. Glaube ich nicht. Es hat damit zu tun, dass der Glaube an Jesus nicht nur was für die schönen Tage ist, sondern auch für die dunklen, bösen und für die großen Schwierigkeiten. Der christliche Glaube, der ist nicht nur ein Regelwerk. Also klar gibt es die 10 Gebote. Und es ist gut, sich daran zu orientieren, davon zu leben. Sie dienen dem Leben. Aber in allererster Linie ist Glaube eine Beziehung zu Jesus Christus. Und der hat selber Leiden erlebt. Welche? Der wurde von Menschen abgelehnt. Die haben ihm nicht geglaubt, wer er ist. Und die haben das gut kundgetan und nicht nur, na, der ist halt ein Spinner oder so, sondern die sind ihm hinterhergegangen. Die haben ihm nicht nur gesagt, es ist doof, was du sagst, sondern die wollten ihn verprügeln, ja sogar töten. Am Ende seines Lebens erlebt Jesus das Schlimmste überhaupt. Er wird von einem seiner besten Freunde verraten. landet deswegen vor Gericht, wird dann ausgepeitscht, muss leiden und am Ende sogar sterben. Wenn du an Jesus glaubst, mit ihm eine Beziehung hast, kannst du dir eins gewiss sein. Jesus kennt Ablehnung, Jesus kennt Leiden, und zwar körperlich, seelisch. Und Jesus ist durch alle Leiden und Krankheiten hindurchgegangen für uns, zu unserer Hilfe. Dass wenn wir dunkle Zeiten erleben, dass wir jemanden haben, der uns tragen kann. Deswegen ist Glaube an Jesus auch für schlechte Tage. Und es wird jeder von uns an der einen oder anderen Stelle leider, aber wir werden es kennenlernen. Und es wird so lange dauern, bis wir einmal sogar sterben werden. Und selbst da brauchst du keine Angst haben, weil Jesus Sterben kennt. Auch da ist er uns vorausgegangen. Und er stirbt nicht zufällig, wie jeder andere Mensch mal stirbt, sondern dafür, dass unsere Sünden vergeben werden und wir wirklichen Frieden erfahren können. Und Paulus sagt, Jesus ist mir so kostbar und wichtig, ich habe das verstanden, ich bin ihm begegnet, er ist eine lebendige Person, dass ich sogar bereit bin, für meinen Glauben einzustehen und dafür zu leiden. Auch wenn andere Leute das nicht glauben, ich folge Jesus nach. Und Jesus hat ganz am Anfang zu Paulus gesagt, wenn du jetzt losziehst, wenn du von mir redest, wird es Leute geben, die glauben dadurch an mich. Aber es wird genauso viele Leute geben, die werden dich verprügeln, du wirst in Lebensgefahr kommen, aber das gehört zu meinem Plan dazu. Und trotzdem, sagt Paulus, ist die beste Entscheidung meines Lebens. Wir haben vorgestern hier in dieser Kirche gesessen mit den Konfis. Die durften sich abends einen von drei Filmen angucken, haben wir einen Film geguckt. Und dieser Film heißt Gott ist nicht tot. Und im Kern geht es in diesem Film um einen jungen Studenten, den Josh. Und der kommt so in die erste Vorlesung rein, erste Woche. Und sein Professor sagt den einen Satz, sagt, ihr müsst alle auf euer Blatt schreiben, Gott ist tot. Und wenn er das macht, dann kommen wir gut klar. Wir lesen so ein paar Leute, Philosophen, ich glaube nicht an Gott. Da können wir über verschiedene Sachen diskutieren. Schreibt das auch auf diesen Zettel. Das sagt er allen seinen 80 Studenten, die da sind. Er sagt aber, wer dann nicht bereit ist, das hinzuschreiben, der muss sich mit mir auseinandersetzen. Wir halten gegenseitig Vorträge und dann einigen die sich am Ende darauf, dass die Studenten entscheiden, wer gewinnt. Und der Josh sagt, ich bin Christ, ich glaube an Jesus, ich glaube nicht, dass Gott tot ist. Und er lässt sich darauf ein, vielleicht eine schlechte Note zu kriegen und sich vor allem lächerlich zu machen. Also wer schon mal in die Schule gekommen ist, der kann auch nicht schreiben, wenn da der Lehrer sagt, komm, wir machen heute mal einen Schreibwettbewerb, weißt du, ist schwierig. Ähnlich ist es in der Uni, wenn du am ersten Tag da bist, der Professor hat seit 30 Jahren Bücher gelesen, kennt alle Argumente irgendwie und du nicht. Seine Freundin, die der Josh hat, sagt ihm, hör auf damit, du riskierst unsere Zukunft. Die hatten einen Lebensplan, wollten eine gute Ausbildung haben, dafür brauchst du gute Noten. Und er sagt, der Josh, ich kann das nicht lassen. Seine Freundin verlässt ihn. Glaube an Jesus hat auch Kosten. Es ist der Hauptgewinn, aber damit geht man auch durch schwierige Zeiten. Und wer da an Jesus festhält, erfährt eine Kraft, die Jesus die Auferstehungskraft nennt, mit der er von den Toten auferstanden ist, die auch uns Mut gibt im Glauben. Und dazu benutzt du nicht überragende Menschen, du musst da jetzt nie einen Hochschulabschluss haben oder das und das kennen, vor einer Gemeinde singen oder so, sondern ganz einfache Leute. Und es ist immer nur die Frage, habe ich Christus erkannt und stehe ich zu meinem Glauben? Wie geht der Film aus? Können Sie gerne Ihre Kinder fragen. Der ganze Film endet mit einem Konzert und dort singt eine Rockband dann God's not dead, he's surely alive auf Deutsch. Gott ist nicht tot, er lebt wirklich. Und dann komme ich zu dem dritten und letzten, nämlich ist die beste Entscheidung auch mit Perspektive Zukunft. Es ist etwas klar, das Leben ist nicht immer leicht. Und wir sind alle, die wir sind, noch nicht am Ziel. Und Paulus sagt, ich bin's auch nicht. Ich glaube an Jesus, aber ich habe es noch nicht geschafft. Und er gebraucht dann ein Bild, eine Metapher eines Sportlers. Er sagt, in unserem Leben laufen wir wie so ein Sportler auf ein Ziel zu. Und ein Sportler, der kriegt, so er gewinnt, so er das durchhält, das ganze Rennen am Ende einen Siegespreis. Und ihr könnt euch ja selber mal fragen, oder die jungen Leute, die da sind, ihr könnt mal eure Eltern und Großeltern irgendwann fragen, was ist denn dann das Ziel deines Lebens? Hast du dir darüber schon mal einen Kopf gemacht? Herausfordernde Frage, eine eignet sich gut heute zum Mittagsgespräch. Was ist denn das Ziel deines Lebens eigentlich? Noch ein bisschen tiefer dann gefragt, was soll mal bleiben, auch wenn du stirbst? Weil wir Menschen sind gut drin, auch den Tod zu verdrängen. Also es ist egal, man weiß nicht, wann man irgendwann stirbt, ob das mit 40 ist, ob das 70, 80, 85 Jahre sind. Aber einmal wird das Leben enden. Und Paulus sagt, als Christ kenne ich mein Ziel. Das Ziel ist der Himmel, in dem ich Jesus sehen werde, wie er ist. Da muss ich nicht nur glauben, sondern ich sehe wirklich. Der Himmel ist der Ort, wo das Leiden endlich aufhört und vorbei ist. Wo wir nicht mehr sündigen. Wo alles vergeben ist. Wo auch keine Beziehungen mehr kaputt gehen. Der Himmel ist der Ort, wo alles heil und gesund ist. Und wir merken das in unserem Herzen, ne? Wenn so Lotto gewinnt, was wünsche ich mir? Da ist das drin, danach sehnen wir uns in dieser Welt. Und es ist gut, Freude zu haben und ein erfülltes Leben zu haben. Das Ziel ist aber der Himmel, wo das alles sein wird. Und Paulus sagt, und weil ich jetzt schon in dieser Welt an Jesus glaube und weiß, er ist gestorben, aber auch schon auferstanden, wird mit denen, die an Jesus glauben, das Gleiche einmal passieren. Wenn sie sterben, werden sie auch auferstehen. Wenn du stirbst und an Jesus glaubst, wirst du auferstehen. Und die Zukunft eines Christen ist dieser Siegespreis im Himmel zu sein. Und das ist die Motivation des Paulus, zu leben, auch Leiden zu ertragen und zu sagen, ich glaube an Jesus, auch wenn mich Leute auslachen. In unserer Zeit gibt es, finde ich, schon viele Leute, die von Sport begeistert sind, ob das nur die Yogamatte ist, auf der du dich jede Woche begibst, oder Fitnessstudios haben großen Zulauf und damit verbunden auch dich total gesund ernährst, versuchst einen wirklich fitten Körper zu haben. Das sind ja Leute, die wirklich auch konsequent sind. Die sagen, ich ziehe da was durch, einfach weil ich gesund sein will, vielleicht weniger Schmerzen haben will, und nutzen da viel Zeit, ordnen dem allen unter. Ist das alles falsch? Nee, natürlich nicht. Es ist gut, Sport zu machen, sich zu bewegen, aber es gibt eine Rangfolge in unserem Leben. Dinge, die ganz oben wichtig sind, die zweit- und drittwichtig sind. Und die Frage ist, ist Christus sozusagen die oberste Ordnung? Ist es der Hauptgewinn meines Lebens? Und dann kommt alles danach. Von ihm ordnet sich alles. Und Paulus sagt, ich habe diesen Herrn gefunden. Ich bin von Christus ergriffen. Der hat mich gepackt. Und das Schöne ist, Paulus weiß, Christus hält auch fest, auch selbst wenn wir schwach im Glauben werden. Wenn wir gerade zweifeln und nicht mehr können. Weil Jesus der Hauptgewinn des Lebens ist. Ich komme zum Schluss. Wir sind mit einem Lottogewinn heute gestartet, mit dem schönen Anspiel von den beiden Mädels. Du kannst dich ja mal fragen, was ist denn mir besonders wichtig im Leben? Und habe ich meinen Hauptgewinn gefunden? Paulus sagt, Christus ist mein Gewinn. Eine Mitarbeiterin der Konfizeit hat an diesem Wochenende erzählt, naja, ich habe auch mal angefangen, 7. Klasse, und mich so gefragt, macht das alles Sinn, ist das irgendwie gut? Und irgendwann dann habe ich gecheckt, Jesus ist real und das verändert alles. Das verändert wirklich alles. Wenn du Christus als lebendigen Sohn Gottes erlebst, mit dem du auch reden kannst, dem du alles sagen kannst. Sie hat gesagt, dem ich alle meine Sorgen sagen kann. Das macht das Leben jetzt schon leichter, auch wenn nicht alles einfach ist. Christus ist die beste Entscheidung unseres Lebens. Dazu sind wir eingeladen, die auch immer wieder neu zu treffen, sagen, ich gebe ihm alles. Er ist die beste Entscheidung auch im Leiden. Es kommen schlechte Tage und es ist die beste Perspektive auch über dieses Leben hinauf. Ein Leben mit Hoffnung. Und das wünsche ich uns allen. Brauchen wir ein paar weniger Lottogewinne, aber Christus brauchen wir alle. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus, unserem Herrn. Amen.